Deutschlandfunk, Kultur heute.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Um Zorn und revolutionäre Appelle im Angesicht von Unrecht geht es bei uns rein, künstlerisch natürlich, in Oper und in Ausstellung. Dazu gleich mehr. Kurz vor der Sendung, da hat man sich im saudischen Riad offenbar beeilt, damit es wir hier noch mitteilen können. Das jüdische mittelalterliche Erbe der Stadt Erfurt in Thüringen ist soeben in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen worden. Das entschied das Welterbekomitee. Maria Stürzebrecher, die UNESCO-Beauftragte Erfurts, sie sagt, warum das so bedeutsam ist.
Also mittelalterliche Synagogen sind zum allergrößten Teil, wenn überhaupt noch was erhalten ist, sind es Ausgrabungen, sind nur Fundamente da. Manchmal, wie in Speyer, einzelne Wände, die noch stehen, aber dass sozusagen das Gebäude noch steht, das ist ganz außergewöhnlich.
Soweit die UNESCO-Beauftragte. Die alte Synagoge, das Ritualbad, das Steinerne Haus, ein historisches Wohngebäude in der Erfurter Altstadt, sie zählen zum Welterbe jetzt für Deutschland. Ich muss deshalb unseren Landeskorrespondenten Henry Bernhard fragen, was bedeutet der Hammerschlag von Riad für Erfurt?
Es bedeutet erstmal viel Arbeit für die Stadt natürlich, neben der großen Freude und dem Feiern, was jetzt natürlich folgen wird in dieser Woche. Aber es bedeutet Verantwortung natürlich, alles muss erhalten werden, es muss in diesem Zustand erhalten werden, in dem es ist, und es muss auch vermittelt werden. Das heißt, es muss ein neues Vermittlungszentrum gebaut werden, es müssen Vermittlungskonzepte, die ja auch schon Teil der Bewerbung sind, dann umgesetzt werden, und man muss all diese Dinge, die jetzt unter besonderer Beobachtung natürlich auch der UNESCO stehen, erhalten und für die Zukunft bewahren. Und deshalb stehen sie auf dieser Liste, nicht weil man dadurch ein touristisches Ziel eigentlich anpreisen möchte, sondern es geht um den Erhalt für die Zukunft.
Um welches Gebäudeensemble handelt es sich? Was ist das in Erfurt?
Es ist im Kern die Synagoge, auf die Maria Stürzebrecher gerade ansprach, die ich vorhin auch kurz gesehen habe bei der Live-Übertragung des Zuschlags da in Riad. Die Synagoge ist aus dem 11. Jahrhundert und sie ist wirklich vom Boden bis zum Dachstuhl original erhalten. Das ist extrem selten in Europa. Das ist das eine Gebäude. Das andere ist dann die Mikwe, also ein Ritualbad, was erst vor etwa 10 Jahren überhaupt gefunden wurde. Man wusste in etwa, wo es sein könnte. Da hat man es dann auch so ungefähr gefunden. Und es gibt auch noch das Steinerne Haus. Das ist ein Wohnhaus. Das heißt, man hat nicht nur religiöse Orte, sondern auch noch ein jüdisches Wohnhaus, oder wo zumindest auch Juden mal gewohnt haben. Da gibt es auch noch eine Deckenbemalung, die darauf hindeuten, dass es auch aus dem 11. Jahrhundert sind. Das ist so ein Ensemble. Und all diese Dinge, das ist das Verrückte auch in Erfurt, kann man sagen, die sind eigentlich nur erhalten worden, weil in Erfurt in 2 Pogromen im Mittelalter erst alle Juden ermordet wurden und nach einer Wiederbesiedlung dann vertrieben wurden. Und dann gab es bis ins 19. Jahrhundert keine Juden mehr in Erfurt. Und diese Orte sind in Vergessenheit geraten und dadurch auch während des Nationalsozialismus nicht zerstört wurden. Es ist eigentlich ein besonders bitteres Erbe auch, und umso größer auch die Verantwortung jetzt für die Stadt Erfurt.
Zum Schluss vielleicht noch, Henry Bernhard, es gibt ja neben der Wartburg, den Bauhausstätten und dem klassischen Weimar, und dann muss man auch noch einen Nationalpark Hainich dazu zählen, doch eine ganze Menge an Welterbestätten, ein Zugewinn an Selbstbewusstsein, an Freude wird das sicherlich sein, aber Sie haben es angedeutet, an Verantwortung für den Schutz und vor allem historische Verpflichtung, und die Vermittlung muss doch dazukommen noch.
Auf jeden Fall. Also es wird auch hinter dem Rathaus, ist es soweit, ich weiß, geplant, ein Vermittlungszentrum entstehen, und dort werden Menschen natürlich dann auch arbeiten und auch Gruppen aus der Welt empfangen und das Ganze dann weitervermitteln. Und für die jüdische Gemeinde in Erfurt, das ist ja auch wichtig, oder für die jüdische Landesgemeinde. Der Landesvorsitzende sagte mir auch, das ist doch wichtig für unsere Juden, die ja fast alle aus Russland oder der Ukraine zugewandert sind, dass sie sehen, wir haben hier eine Geschichte, wir sind hier nicht neu hingekommen und kamen hier nicht ins Nichts, sondern das ist eine lange Tradition, auf die wir aufbauen.
Das jüdisch-mittelalterliche Erbe Erfurts ist soeben in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen worden. Unser Landeskorrespondent Henry Bernhard war das. Nach den Märzaufständen in Berlin, und damit kommen wir jetzt zu einer Ausstellung, da dichtet der freiheitsliebende Dichter Ferdinand Freilichrath 1848 sein politisches Gedicht »Die Toten an die Lebenden«. Die Märzgefallenen sprechen darin selber über die deutsche Revolution. Sie sind zornig, sie sprechen zu den Lebenden auch über Barrikaden. Die Kugel mitten in der Brust, die Stirne breit gespalten, so habt ihr uns auf blutgem Brett hoch in die Luft gehalten. Revolutionen und Widerstandsbewegungen finden aber auch ihren architektonischen Ausdruck in Barrikaden, in Camps, in Baumhäusern und Kuppelzelten. Das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt veranstaltet die erste Gesamtschau zur Protestarchitektur und zeigt Bauten von 13 Protestbewegungen. Die Ausstellung in einer Fabriketage im Frankfurter Ostend sah Christian Gampert.
In Italo Calvinos Roman »Der Baron auf den Bäumen« verlässt ein junger Landadliger die Familientafel, um fortan in den Ästen einer Steineiche zu leben. Er flieht vor dem autoritären Regime seines Vaters in die Lüfte. Ganz ähnlich machen es jene politischen Aktivisten, die im Hambacher Wald oder in Lützerath Baumhäuser bauen. Freilich ist ihr Aufenthalt dort oben nicht auf Dauer angelegt wie bei Calvino. Sie protestieren gegen den Braunkohleabbau mit einer archaischen Restearchitektur, die nicht nur symbolischen, sondern auch strategischen Wert hat. Sie markieren ihr Terrain und es ist für die Polizei schwierig, sie da unverletzt herunterzuholen. Das Spiel heißt, wie lange schaffen wir es, dort oben zu bleiben? Die Räumungsaktion kostet Zeit und Geld und schafft Medienbilder. Und deshalb nennt Kurator Oliver Elser diese Bauten Verzögerungsarchitektur.
Die Architektur ist eigentlich immer vom Ende her gedacht. Also wie muss sie eigentlich aussehen, damit sie möglichst lange Bestand hat? Gleichzeitig haben die ganzen Brücken bei den Baumhaussiedlungen im Hambacher Wald, die haben immer auch eine mediale Funktion.
In Frankfurt ist gleich zu Beginn der Ausstellung eine wippende Hängebrücke zu sehen, die noch bis Mai in Hambach installiert war und mehrere Baumbehausungen verband. Hier hängt sie in zarten 30 Zentimetern Höhe. Aber das konstruktive Geschick der Baumbesetzer ist erheblich. Mit einfachen Mitteln wird hier sehr viel erreicht. Natürlich beginnt die Geschichte der Protestarchitektur mit der Barrikade. Aber auch sie dient nur zum Teil verteidigungstechnischen Zwecken. Sie ist vor allem Zeichen des Widerstands. 1830, 48, 49, 71, 1919. Sogar Gottfried Semper baute eine Barrikade. 1968 dienten in Paris umgestürzte Autos als Schutzwall und noch die Gelbwesten sperrten Kreisverkehre. Die wirklich kreativen Leistungen von Platzbesetzern schließen aber durchaus an die Architekturgeschichte an. So sind viele der Seilkonstruktionen, die in Protestcamps Planen und große zeltartige Strukturen halten, von dem Architekten Frei Otto geprägt, der das schwebende Dach des Münchner Olympiastadions erfand.
In Madrid, auf einem zentralen Platz mitten in der Stadt, 2011, Schuldenkrise, Leute werden aus ihren Wohnungen rausgeworfen. Es entsteht eine Protestbewegung und dieses Camp basiert darauf, dass quer über den Platz sehr viele Seile gespannt werden und auf diese Seile werden Plastikplanen draufgelegt. Und man kann sich darunter versammeln, man kann da kochen, man kann da leben, man kann da diskutieren.
Die Protestler nutzen auch das aus drei Stangen bestehende Bauprinzip des nordamerikanischen Indianerzelts, ebenso wie die sogenannten A-Frames, also zwei gegeneinander gestellte Platten mit Boden, aus denen 1968 eine ganze Stadt bei Martin Luther Kings Poor People Campaign entstand in Washington. Die Ausstellung grast insgesamt 13 mehr oder weniger bebaute Protestorte ab. Sie zeigt die Zelte von Occupy Wall Street in New York, bewohnte Traktorenanhänger in Neu-Delhi und die eher wehrhaften Strukturen des Kiewer Maidan. Viele gescheiterte Hoffnungen sind da zu besichtigen, aber auch viel Fantasie, wenn etwa wohnungslose Arbeiter in Brasilien brachliegende Grundstücke besetzen und dort eigene Siedlungsstrukturen entwickeln. Problematisch an der Ausstellung ist ihr sehr weit gefasster Architekturbegriff. Wer einen Klimakleber als Architektur betrachtet, weil er mit seinem Körper in den öffentlichen Raum eingreift, der ist vielleicht doch mehr am symbolischen Kapital des Protests interessiert als an Architektur. Die Frankfurter Schau würdigt vor allem den Erfindungsreichtum deutscher Öko- und Anti-Atomkraftkämpfer, von der Freien Republik Wendland, die sogar eigene Ausweise ausgab, bis zu den Kletterkünstlern von Lützerath, die ihre Häuser auf Stelzen bauten. Das Barackendorf der Frankfurter Startbahngegner existierte ab Mai 1980 immerhin 1,5 Jahre. Friede den Hütten, möchte man rufen, gerade weil manche der Protestler später in die Paläste wechselten.
Über Baracken und Barrikaden eine Ausstellung im Frankfurter Architekturmuseum über Protestarchitektur. Christian Gampert war das. Das Floß der Medusa. So lautet der Titel eines berühmten Monumentalgemäldes von Theodor Géricault. Es zeigt mehr als den dramatischen Untergang verlassener Menschen auf einem Floß. Es ist auch ein geschichtsphilosophisches Gemälde über das Scheitern, über den Wellengang der Geschichte, über nackten Überlebenskampf. Die gleichnamige Oper von Hans-Werner Henze, sie kam in der Komischen Oper Berlin jetzt heraus, neu. Und weil die gerade saniert wird, residiert sie eigentlich in der Spielstätte Schillertheater. Die Eröffnungspremiere fand aber in einem riesigen Hangar des stillgelegten Tempelhofer Flughafens statt. Das Floß der Medusa von Hans-Werner Henze stammt aus dem Jahr 1968 und es ist ein Oratorium über einen historischen Schiffbruch. So wird ein Ausschnitt aus der Ausschiffung im Fluss der Medusa von Hans-Werner Henze aus dem Hangar 1 im Tempelhof. Man hört schon, das sind größere Räume, die da bespielt werden. Julia Spinola, Sie haben das für uns beobachtet in der Premiere, verfolgt und zugehört. Wie muss ich mir denn die Szenerie in so einem riesigen Flughafenhangar vorstellen?
Gigantisch. Ich nenne mal ein paar Zahlen. Der Hangar hat 6000 Quadratmeter, es gab 1400 Zuschauer, 3 Berliner Chöre sind beteiligt, mehr als 40 Statisten, dazu Orchester und 3 Solisten, also insgesamt fast 250 Mitwirkende. Ein riesiges Wasserbecken. In der Mitte des Raums ist die Spielfläche. An einer Seite davon sitzt das Orchester, an zwei anderen, auf steil ansteigenden Tribünen, das Publikum. Und schon wenn man reinkommt, treibt das Floß auf dem Wasser als ein von den Darstellern gestaltetes Tableau vivant nach dem berühmten Géricault-Gemälde »Das Floß der Medusa«. Der Chor agiert dann sowohl auf dem Wasser als auch aus der Ferne, das heißt hinter oder unterhalb oder auch aus der Mitte der Zuschauertribünen. Und gegen Ende sitzen wir alle irgendwann fast mittendrin in einer apokalyptischen Bühnennebelwolke, die da so richtig tief über dem Wasser hängt. Also kurzum, es ist ein immersives Theatererlebnis, das aber nicht bloß auf Überwältigung angelegt ist, sondern künstlerisch weit über die bloße Wucht des Spektakels hinaus berührt und nachhalt.
Bei der Ruhrtriennale ist das auch gerade üblich, dass man quasi Teil der Aufführung wird. Das Stück basiert auf einer historischen Begebenheit im Verrat des Volkes. Es sorgte 1968 im Revolutionsjahr der Studentenunruhen für Unruhe. Es ging um revolutionäre Kunst selber. Es war ein Skandal. Die Uraufführung wurde abgebrochen. Es gab viel rote Fahnen, Studentenunruhen. Worum geht es diesmal?
Naja, darum geht es auch. Ich meine, damals wurde das Verhalten schon im 19. Jahrhundert, das Verhalten der Kommandierenden an Bord eben zum Symbol für die Menschenverachtung der politischen Herrschaft. Und hier knüpfen dann die künstlerischen Adaptionen an Géricault mit seinem Gemälde und eben das Che Guevara gewidmete Oratorium von Henze. Am Dirigentenpult hing eine rote Fahne und ein Che Guevara-Poster und das führte dann zu den von Ihnen genannten Tumulten, die Uraufführung zum Platzen brachten.
Das war 68 in Hamburg.
Das war 68, genau. Und Kratzer läuft eben jetzt in seiner Inszenierung nicht in die Falle einer plumpen Politisierung. Das heißt, die sich ja uns allen jetzt heute unmittelbar aufdrängende Assoziation der heutigen Medusenflöße mit ihrer Unzahl sterbender Menschen, die ist natürlich sowieso da, aber die wird nicht ausgewalzt. Und es geht ja auch in Henzes Stück eben auch um einen mit Dantes göttlicher Komödie und so überhöhten Blick auf den Übergang vom Leben zum Tod. In Kratzers Inszenierung tauchen da immer wieder neue Themeninseln auch auf. Also zum Beispiel die Erosion des Zeitempfindens im Angesicht des Todes, der zunehmend bestialischere Egoismus, die Versuche aufzugeben, sich aufzugeben, fallen zu lassen, aber auch religiöse Hoffnungen, agonale Halluzinationen. Und absolut großartig und zugleich hochmusikalisch ist das Bild, das Kratzer dann für den großen Schlusshymnus des Werks findet. Das große Tor des Hangars öffnet sich in den schwarzen Nachthimmel hinein. Das ist gleichsam Apokalypse und Befreiung zugleich. Ein Lotsenfahrzeug markiert den Übergang in eine neue Dimension. Die Überlebenden folgen ihm. Und real laufen sie eben auf die nebenan installierte Flüchtlingsunterkunft zu. Die Überlebenden kehrten in die Welt zurück, belehrt von der Wirklichkeit, fiebernd sie umzustürzen, so heißt es im Libretto. Und das Fieber kann man auch hören.
Belehrt von der Wirklichkeit, fiebernd sie umzustürzen. Frau Spinola, abschließend gefragt, funktioniert sowas in einer riesigen Flughafenhalle?
Ja, also natürlich hat die Halle akustische Tücken, aber die sind absolut zu verschmerzen. Es wird großartig musiziert unter der Leitung von Titus Engel und gesungen von Günter Papendel und Gloria Rehm und Iduno Münch in der Sprechgesangspartie des Charon. Also das ist ein unglaublich in jeder Hinsicht gelungenes, künstlerisch neuartiges Erlebnis.
Sagt Julia Spinola über das Floß der Medusa von Hans-Werner Henze, von der Komischen Oper aufgeführt im Berliner Flughangar Tempelhof. Das Deutsche Theater in Berlin, wir bleiben der Bühne verbunden, aber wechseln zur Sprechbühne, wurde für die vergangene Spielzeit zum Theater des Jahres gewählt. Die neue Saison beginnt mit einer neuen Intendantin, Iris Laufenberg heißt sie, und sie hat naturgemäß ein anderes Ensemble dabei. Zur ersten Premiere bot sie einen vierstündigen Science-Fiction-Abend des Regisseurs Alexander Eisenach über andere Existenzen, andere Lebensmöglichkeiten, andere Wirklichkeiten im Kosmos. Nichts weniger als Weltall, Erde, Mensch, will die Inszenierung verhandeln und benutzt dazu einige historische Romane. Barbara Behrendt ist gleich mitgereist.
Der Sozialismus hat also gesiegt. Im Jahr 3023 tragen die Menschen zwar galaktischere Frisuren als in der DDR, aber Jugendweihe begehen sie noch immer. Auf der Bühne hält eine Gruppe zur Feier den wissenschaftlichen Sammelband Weltall, Erde, Mensch in die Höhe, der jahrzehntelang zur Jugendweihe überreicht wurde und der dem Abend nun seinen Titel gibt.
Ja, seit Hunderten von Jahren begehen wir hier im Saal des Deutschen Theaters das Ritual der Jugendweihe. Es erinnert uns daran, dass die gesamte Menschheit diesen Schritt ging. Hinaus aus der vorbewussten Epoche des Konsumerismus und Kapitalismus, hinein in die erlöste Epoche des bewussten Friedens und der bedingungslosen Gleichheit aller Menschen.
Ende des 20. Jahrhunderts, so wird referiert, begann die große Revolution. Eine wissenschaftliche Weltanschauung triumphierte, die es jungen Menschen heute, 1000 Jahre später, ermöglicht, Raketentechnik auf dem Jupitermond Ganymed zu studieren. Diese Erzählung entstammt Stanislaw Lems Sci-Fi-Geschichte Gast im Weltraum aus den 50er Jahren. Nicht nur der Literatur aus dem Ostblock wird hier augenzwinkernd gehuldigt, auch das Ostberliner Café Moskau dreht sich auf der Bühne. Aus dessen Inneren wird ein Live-Film übertragen, in dem Felix Göser die Theorie der Paralleluniversen erklärt.
Wenn jede Entscheidung in jedem Moment eine neue Zukunft beinhaltet, dann kommt man zu dem Schluss, dass es eine unendliche Zahl möglicher Universen geben muss.
Von einem dieser Universen, While Away, besucht Janet die Erde. Und damit wäre man beim nächsten Buch, das der Inszenierung Pate gestanden hat. Joanne Ross Science-Fiction-Roman The Female Man von 1970, der eine Welt ohne Männer imaginiert.
Auf While Away gibt es niemanden, der dich davon abbringen könnte, dorthin zu gehen, wo es dir am besten gefällt. Keinen, der dir heimlich nachstellt und dich in Verlegenheit bringen will, indem er dir Obszönitäten ins Ohr flüstert. Keinen, der dich vergewaltigen will.
Julia Gräfner spielt diese Janet als knallrote Wonder Woman mit höchst trockenem Humor und stellt sich gleich als Gewinn fürs neue Ensemble vor. Zusammen mit der großartigen Anja Schneider, schon lange am Haus, beschert sie der ersten Stunde des Abends ein paar lustige Szenen. Etwa, wenn Schneiders Figur Janine in einem unemanzipierten Paralleluniversum gefangen auf die Ehe mit ihrem seltsamen Freund zusteuert.
Das Einzige, was der will, ist zu Hause rumsitzen und mich anstarren. Und wenn wir ins Bett gehen, dann macht er eine ganze Zeit lang überhaupt nichts, fummelt nur so an mir rum. Er sagt, er mag das gerne. Er sagt, das sei ein Gefühl wie Schweben. Und wenn er es dann macht, dann weint er manchmal. Ich habe noch nie von einem Mann gehört, der sich derart verhält.
Schon klar, der Regisseur Alexander Eisenach möchte alle Richtungen ausloten bei der Frage, wie sich ein alternatives Leben gestalten ließe. Doch Männerhass und der Wunsch vom männerfreien Planeten können heute, mehr als 50 Jahre nach The Female Man, wohl kaum noch als Lösungsansatz durchgehen. Mit ihrem Blick in die Zukunftsvisionen der Vergangenheit wirkt die Inszenierung doch reichlich gestrig. Und wer sich im ersten Teil schon fragt, wo der rote Faden bleibt, der ist in Teil 2 der viel zu langen, ausfransenden Collage völlig verloren. In einem quietschbunten Comicstrip hüpft Peter-René Lüdecke als frisch geschlüpfter Vogel umher. Felix Göser beschwört das Trauma einer behaarten Mandarine in Therapie und Anja Schneider raunt in Gold von Selbstliebe. Es ist wie so oft bei Eisenach. Der Ausgangspunkt ist vielversprechend, doch dann verliert sich alles im gedanklichen Wirrwarr und in epigonaler Volksbühnenästhetik. Es fehlen gute AutorInnen und DramaturgInnen, die beim Wust aus philosophischem Gedankenspiel, Romanlektüre, Bildmaterial und Bühnentrash die Spreu vom Weizen trennen und vor allem kürzen. Darüber hinaus wirkt es nicht sonderlich geschickt, dass die neue Intendantin Iris Laufenberg die Spielzeit ausgerechnet mit einem Großprojekt von Alexander Eisenach eröffnet, der schon in den vergangenen Jahren mit Arbeiten an der Volksbühne und am Berliner Ensemble nicht wirklich begeistern konnte. Kein neuer Künstler für Berlin also, sondern ein Regisseur aus dem Nachbarhaus. Das Profil eines Theaters schärft man auf diese Weise nicht.
Sagt Barbara Behrendt über Weltall Erde Mensch am Deutschen Theater Berlin. Es ist eines der ganz tollen Ausstellungshäuser, wenn man sich für niederländische Malerei interessiert, insbesondere Genremalerei. Das Mauritshaus in Den Haag. Es bietet wunderbare Gemälde in seiner Sammlung. Aber wo kommt das alles her? Was fehlt, was mal dazugehörte? Eine Ausstellung zeigt dort jetzt, wie sich um den Umgang mit Raubkunst dreht. Sie heißt Loot, Beute, und sie erzählt 10 Geschichten von gestohlenen Objekten aus 3 Epochen über koloniale, französische und Nazi-Raubkunst. Neueste Digitaltechnik hilft bei der Spurensuche. Dabei waren das Ethnologische Museum, das Stadtmuseum Berlin, die Gipsformerei sowie das Musée des Beaux-Arts in Rennes. Nächstes Jahr kommt die Schau auch ins Berliner Humboldt-Forum. Jetzt hat sie schon mal gesehen für uns in Den Haag Kerstin Speikhöfer.
Bei diesem Björnbril kann Hoogtevrees ontstaan. Daar hebben we een stang.
An dieser Stange können Sie sich festhalten, falls Sie Höhenangst bekommen, sagt die Museumsmitarbeiterin beim Überreichen der Virtual Reality Brille und deutet auf eine Art Geländer. Das sehen Sie gleich wieder, wenn Sie die Brille aufhaben.
De stang is ook in het filmpje te zien.
Worüber manche Besucher ganz froh sein dürften. Denn diese Virtual Reality Experience katapultiert sie in 20 Meter Höhe auf das Brandenburger Tor, direkt neben die Quadriga von Bildhauer Johann Gottfried Schadow. Weit unten treffen Hunderte von französischen Soldaten unter dem Kommando Napoleons zu Pferd ein. Die Einnahme von Berlin 1806. Die Quadriga werden die Soldaten als Kriegsbeute mit nach Paris nehmen. 8 Jahre später, nach der Niederlage Napoleons, kehrt sie zwar wieder nach Berlin zurück, wird jedoch während des Zweiten Weltkriegs so stark zerstört, dass sie durch eine Kopie ersetzt werden muss. Vom Original ist nur einer der 4 Pferdeköpfe übrig geblieben. Und der steht jetzt im Mauritshaus, auf einem Podest vor dem besagten Geländer. Die Geschichte der Quadriga ist eines von 10 Fallbeispielen, die das Haager Museum auf der Beutekunstausstellung Loot erzählt. Direktorin Martine Rosselink.
Omdat het zo logisch is.
Aufgrund unserer Geschichte ist das nur logisch. Unsere gesamte Kollektion wurde 1795 von französischen Revolutionstruppen geraubt. Ein Drittel ist nach wie vor in Frankreich. In unserer Kollektion befinden sich auch 25 Werke aus der Nazi-Zeit, von denen wir die rechtmäßigen Eigentümer noch nicht finden konnten. Und weil im 19. Jahrhundert das königliche Raritätenkabinett zu unserem Museum gehörte, hatten wir auch viel mit kolonialer Raubkunst zu tun.
Um diese 3 Epochen, koloniale, französische und Nazi-Raubkunst, geht es in dieser innovativen Schau. Sie findet in nur einem Saal statt, aber was für einem? An ein Museum erinnert hier nichts mehr. Eher an ein kahles Depot mit wenigen Kunstobjekten. Dazwischen immer wieder VR-Brillen. Und dann die Wandfarbe. Ein kühles Rosa mit einem Schuss Lavendel. Oder vielleicht doch eher Mauve.
This color?
Falsch, korrigiert Gastkuratorin Eline Jongsma vom niederländisch-amerikanischen Film- und Künstlerduo Jongsma O'Neill, das sich auf Virtual Reality und 3D-Modellierung spezialisiert hat. Vielmehr gehe es um Digital Violet.
I think it's called Digital Violet.
Eine Farbe, die sofort für eine komplett andere Atmosphäre sorgt und den Museumsbesucher aus seiner Komfortzone holt. Diese Farbe konfrontiert und verfremdet.
Denn die beiden Kuratoren wollen Diskussionen über den Umgang mit Beutekunst auslösen, Denkanstöße geben statt Antworten. Manche Ausstellungsstücke werden traditionell präsentiert, so wie das Regal mit den Kopien einiger Benin-Bronzen aus der Gipsformerei in Berlin. Ansonsten aber setzen Jongsma O'Neill auf Videoarbeiten und VR. Und zwar mit einem Niveau an Details, wie man es bisher nur aus der Gaming-Welt kennt. Wer vor dem letzten Selbstporträt von Rembrandt die VR-Brille aufsetzt, landet in den Stollen des Altausseher Salzbergwerks, wo Hitler Kunstschätze für sein geplantes Führermuseum versteckte. Und der Dolch aus einem Tempel auf Bali erzählt vom Massaker, das niederländische Soldaten dort 1849 unter Aufständischen anrichteten. Hier stellen Jongsma O'Neill die Ausstellungsbesucher schonungslos zwischen Leichen. VR, prophezeien sie, könnte in den Museen zum festen Bestandteil von Ausstellungen werden.
I do know that we increasingly live in a digital world.
Schließlich würden wir zunehmend in einer digitalen Welt leben und junge Menschen immer weniger zwischen der echten und digitalen unterscheiden. Und gerade diese Gruppe will das Mauritshaus mit dieser Schau erreichen.
Sagt Kerstin Schweighöfer also über das Mauritshaus, das 10 Geschichten zum Thema Plünderung zeigt in Den Haag. Die Kulturmeldungen fehlen, Nicole Strecker hat sie, und da geht es nochmal um Entscheidungen des UNESCO-Welterbekomitees.
Ja, denn auch die Ruinen der antiken Stadt Jericho in Palästina haben heute vom UNESCO-Komitee den Status der Welterbestätte bekommen. Und das ist eine Entscheidung mit politischer Sprengkraft, denn die Stadt befindet sich in einem Teil des von Israel besetzten Westjordanlandes. Der neue Titel dürfte Israel also nicht gefallen. Als Welterbe eingestuft wurde jetzt die archäologische Grabungsstätte Tell es-Sultan, in der sich Ruinen aus dem 9. Jahrtausend vor Christus befinden. Was ist wahr und faktisch gesichert, was falsch? Eigentlich bräuchten wir angesichts von Klimawandelleugnern und der Konjunktur von Verschwörungserzählungen nichts dringender als stabile Fakten. Fragile Fakten lautet nun aber das Motto des 53. Historikertages. Der beginnt am Dienstag in Leipzig, und da wollen sich die Geschichtswissenschaftler selbstkritisch die Frage stellen, ob unabhängige historische Analysen überhaupt möglich sind. Eine Rednerin auf den Podien ist die Leipziger Historikerin Julia Schmidt-Funke. Ihr Thema? Die Geschichtswissenschaften im sogenannten Anthropozän. So sagte sie heute Morgen im Deutschlandfunk.
Es ist ganz schwierig, belastbare Daten gerade für vergangene Zeiten zu sammeln. Und zwar sowohl aus den, wie wir dann sagen, Archiven der Natur, als auch aus den Archiven, mit denen wir als Historikerinnen in der Regel zu tun haben. Um es salopp zu sagen, auch ein Bohrkern, Sedimente sprechen eben auch nicht für sich selbst, sondern die müssen auch interpretiert werden. Auch das sind gewissermaßen fragile Fakten.
Ja, und über Bohrkerninterpretationen und andere fragile Fakten wird jetzt also in der kommenden Woche diskutiert auf dem Deutschen Historikertag. Wir werden hier berichten. Vom eben genannten Anthropozän halten ja bekanntlich speziell die Klimaaktivisten nicht viel, etwa die Mitglieder der letzten Generation. Und um ihren Unmut auszudrücken, greifen sie gern schon mal zur Sprühdose. Heute haben sie das wieder getan, diesmal in Berlin, und so sind jetzt alle 6 Säulen des Brandenburger Tors mit orange-roter Farbe beschmiert. Offenbar, um auf einem Wahrzeichen für Wendepunkte in der Geschichte ein Fanal für die Wende in der Klimapolitik zu setzen. Mit einem leuchtenden Blauton dagegen wird künftig wohl Günter Uecker assoziiert werden. Der als Nagelkünstler bekannte Uecker hat nämlich 4 königsblaue Fenster für den Schweriner Dom entworfen. Es handle sich um einen, wie der 93-Jährige etwas mystisch schrieb, Lichtbogen, der uns ins Universum führt, auf der Narbe unserer Verletzungen, aus einer Quelle von Leben und seiner Gefährdung. Der Farbton entspricht dem Blau, in dem auf einem der mittelalterlichen Domfenster der Schlüssel zur Himmelspforte gemalt ist. Heute wurden nun 2 der Uecker-Fenster in einem Festgottesdienst eingeweiht. 3 Künstler aus Europa erhalten den U-Ward 2023. Das ist eine der international wichtigsten Auszeichnungen für Künstler mit kognitiver Beeinträchtigung. Der Preis geht an Samana Atef aus Frankreich für ihre auf Landkarten gemalten Bilder, an die spanische Performerin Belén Sánchez und an den Niederländer Desmond John Acquoy für seine zarten Zeichnungen aus Bleistift. Die 3 Gewinnerschaften, hieß es aus der Jury, eine eigene Welt aus ihren jeweiligen Leben.
Die Kulturmeldung waren das mit Nicole Strecker am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Nach den Nachrichten hören Sie die Informationen am Abend. Ein Thema docht die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen auf Lampedusa. Einen guten Abend wünscht Ihnen Michael Köhler.